Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Ich habe nur zu Beginn ein winzig kleines Problem. Welche Filme zählt man auf bei einer Schauspielerin, die schon seit über 60 Jahren vor der Kamera steht, die mit den ganz großen Hollywood-Stars gedreht hat, mit Frank Sinatra, mit Kirk Douglas, mit John Wayne, die in Italien und in Frankreich erfolgreich war, in Deutschland im Kino und im Fernsehen. In Key Royale spielte sie die Mona, sie war die schnelle Gerdi, diese wunderbare Taxifahrerin, und sie spielt auch heute noch, zum Beispiel Willkommen bei den Hartmanns, Unter Verdacht und manches mehr. Senta Berger, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Morgen.
Bei diesen vielen Filmen, gibt es irgendwie ein oder zwei, die Ihnen ganz besonders ans Herz gewachsen sind, die Ihnen wichtiger sind als alle anderen?
Nein, das kann ich so nicht sagen, aber natürlich der allererste Film, in dem ich tatsächlich mehrere Sätze habe sprechen dürfen, ist mir noch besonders nahe, einfach weil alle Anfänge so interessant sind. Ich finde, die Anfänge im Leben eines jeden Menschen sind die interessantesten Lebenskapitel zumeist. Und ich war gerade 16 geworden, ich stand sogar noch vor der Schauspielschule und habe über merkwürdige Umwege, ich habe Kompasserie gemacht bei einem Film mit Isa und Jutta Günther, also mit dem ehemaligen doppelten Lottchen. Und damals gab es ja noch kein, wie man heute sagt, Casting. Also die Fäden liefen nicht zusammen. Die Fäden liefen zusammen bei einem Aufnahmeleiter, der sich für mich, ja, er sagte zu mir, gib mir doch deine Telefonnummer, Kleine. In Wien, das Ganze spielt ja natürlich in Wien. Aber wir haben doch gar kein Telefon. Da wird es aber Zeit, dass du ein Telefon bekommst. Dann hat er mir ein Telegramm geschickt. Ich soll mich melden, vorstellen bei einem Regisseur. Wenig später war das. Und ich habe dann diese kleine Rolle bekommen in einem österreichischen Heimatfilm.
Wie hieß der?
Die Lindenwirtin vom Donaustrand, vom Donaustrand. Das war nämlich das Hauptlied. Und eigentlich, ich glaube, die hatten erst das Lied, das war so ein Schlager. Und dann haben sie die Geschichte darum gebaut. Das wurde ja sehr oft gemacht in den 50er und 60er Jahren. Und mein erster Satz in diesem Film war, ich spielte ein Zimmermädchen, eine Magd. Und ich sagte zu Marianne Holt, kne Frau, die Händeln wären da. Und ich war so wahnsinnig aufgeregt. Ich habe gesagt, kne Händel, die Frauen wären da. Und der Regisseur sagte, es ist alles gut, Senta. Es ist alles gut, du machst es gut. Hör nur bitte auf, mit dem Kopf so zu wackeln. Und ich sagte, Kopf? Welcher Kopf? Also daran erinnere ich mich gern.
Das klingt nicht so, als wäre das der Beginn einer großen Filmkarriere geworden, wenn man schon die ersten Sätze verhaut. Ihre Filme sind ja nur die eine Seite von Senta Berger. Sie hat viel Theater gespielt, die Chansons, Sängerin kommt dazu, die Autorin und. Also wir haben viel zu reden bis 12.
HR1, genau meins.
Beginnen wir mit der Kriminalrätin Dr. Eva Prohacek. Die ermittelt inzwischen schon seit 18 Jahren im ZDF und Arte. Doch ihr 30. Fall wird nun ihr letzter sein, am kommenden Samstag im ZDF, gespielt von Senta Berger. Diese Kriminalrätin ist zuständig für interne Ermittlungen, für Amtsmissbrauch, Behördenversagen. Sie gerät oft mit ihrem Chef aneinander, weil er seine Amigos schützt. Was hat sie an dieser Figur so sehr interessiert, dass sie ihr 18 Jahre lang treu geblieben sind?
Wir erzählen immer gesellschaftsrelevante Themen, die man als Leser zum Beispiel auf der Seite 1 einer Tageszeitung findet oder auf der Seite 3. Und wir waren mit diesem Wunsch, immer sehr aktuell zu sein, oftmals der Zeit sogar voraus. Wir haben schon eine Folge gemacht über Ex-Cum-Geschäfte, da ist es noch gar nicht so richtig aufgeflogen gewesen.
Tatsächlich.
Und das ist eben das Interessante daran, dass es über den Krimi hinaus, mit dem man natürlich auch arbeitet, mit den spannenden Mitteln eines Krimis, diese gesellschaftlichen Geschichten erzählen kann. Und wir waren ganz erstaunt. Wir haben eigentlich gedacht, wir machen einen Dreiteiler vor 18 Jahren. Und dann hatten wir so einen Zuspruch, freundlicherweise auch vom Feuilleton, aber eben auch eine große Zuschauermenge. Und dann sind wir dabei geblieben. Und nun, wo ich mich entschlossen habe, aufzuhören, freut es mich, dass immer wieder Leute auf der Straße stehen bleiben und sagen, ist es denn wahr? Ist das wirklich die letzte Folge? Das tut uns aber leid, wir haben das so gerne gesehen. Und das tut mir wieder gut, dass wir in einem Moment die Sache abgeben, wo sie noch richtig gut ist.
Und es ist geschickt gemacht, denn in ihrem letzten Fall rollt sie nochmal eine ganz alte Geschichte auf und dann kommt es zu dem ganz großen Showdown mit ihrem Chef. War es denn ihr Wunsch aufzuhören? Ist die Figur für sie auserzählt oder warum wollten sie nicht mehr?
Nein, aber ich bin deutlich älter als die Eva Prohacek und die Eva ist ja Beamtin und man weiß ja, wenn man verbeamtet ist, dann ist mit 65 Schluss und ich bin deutlich drüber. Und ich dachte, das merkt man langsam auch.
Meinen Sie, das merkt man?
Ja,
wenn das jetzt wirklich,
Sie mir sagen.
Ja, also ich will jetzt nicht rumschleimen, aber ich würde sagen, nein.
Das ist sehr freundlich, danke.
Also ich meine, wenn jemand 30 Jahre im Kriminaldienst war, dann ist man auch nicht mehr so
früh. Deutlich älter aussehen. Ja, genau. Nein, aber ich dachte, es geht auch um Glaubwürdigkeit, um die Glaubwürdigkeit der Figur und der Geschichten, die über sie erzählt werden. Und ich habe auch ein ganz anderes Lebensgefühl seit 2-3 Jahren. Meine Familiensituation ist eine andere. Ich habe 3 Enkelkinder und das 4. ist gerade am Weg. Meine Jahre werden überschaubar. Dazu muss man einfach stehen. Das muss man sich auch klar machen. Ich bin gut im Verdrängen, aber nicht immer. Und ich möchte diese verbleibenden Jahre noch so oft wie möglich mit Michael, meinem Mann, zusammen sein und Dinge unternehmen können, für die ich vielleicht in ein paar Jahren wirklich dann schon zu alt bin.
Dann wird Eva pensioniert und dann fallen dann so Sachen wie, ach, es ist alles so wie früher, wir haben gar nichts erreicht. Also Eva ist resigniert?
Naja, sie ist eine Skeptikerin sowieso und sie ist also nicht von Optimismus geradezu geküsst worden. Das passt schon zu ihrer Figur. Ich, Senta, denke, dass wir sehr viel erreicht haben. Auch sogar über diese Serie. Es ist nicht so, dass man damit, oder Reihe, es war eine Reihe, dass man Dinge damit ändern kann. Aber man kann Leute zum Nachdenken bringen. Und ich finde, das ist schon sehr, sehr viel.
Der Abschied ist dann aber schon ein bisschen rührend, als ihr Kollege dann sich tatsächlich verabschiedet. Dann spielt er ihnen ein Lied auf der Orgel vor, also der Eva. Hatten Sie dann auch ein bisschen eine Träne im Knopfloch nach der letzten Klappe?
Nicht nur im Knopfloch.
Tatsächlich eine echte
Träne. Schon in den Augen. Naja, es war so, dass wir am letzten Drehtag die 3 Kollegen, also Rudolf Krause, der Herr Langler spielt, und Gerd Anthoff, der den Dr. Reiter spielt, und ich, wir haben merkwürdigerweise nicht zusammen gedreht am letzten Drehtag. Jeder hatte eine Szene für sich und ich war dann am Nachmittag dran, die letzte, und habe ein Telefongespräch geführt, an dessen anderen Ende natürlich niemand war. Ich war also die letzte im Studio. Und ich erinnere mich, dass ich da stand am Fenster und rausguckte und der Regisseur sagte, ach Senta, mach's doch einfach nochmal. Und ich habe dann gesagt, wieso, was soll ich denn ändern, was soll ich denn anders machen? Nein, nein, ist alles gut, mach's einfach nochmal. Also solche Ansagen kennt man ja. Und ich habe nochmal angefangen mit der Szene und plötzlich sehe ich in der Fensterscheibe, durch die ich rausschaue, hinten mein gesamtes Team stehen. Oh. Alle haben ein Champagnerglas in der Hand gehabt und Rudolf war auch da und Gerd war auch da. Und ja, und da haben wir uns schon, da mussten wir uns fassen.
Evas letzter Gang, so heißt die allerletzte Folge der Krimireihe Unter Verdacht mit Senta Berger, am nächsten Samstag um 20.15 Uhr im ZDF. Senta Berger kommt aus einfachen Verhältnissen, geboren 1941 in Wien. Sie lebte mit ihren Eltern in einer Art Sozialwohnung. Ihr erstes Kinderbett stand unter dem Klavier des Vaters. Der war studierter Musiker, aber er konnte davon seine Familie nicht wirklich ernähren. Das Problem haben ja bis heute viele Künstler. Wie hat er die Familie damals durchgekriegt?
Also es war so, dass sein Vater, mein Opa, den ich übrigens sehr geliebt habe, war ein Handwerker und er hatte einen Metallbetrieb. Wir nannten das Edelmetallverchromung. Mein Vater hasste diesen Betrieb und er hat durchgesetzt als junger Bursche, dass er Musik studieren kann am Konservatorium in Wien. Nach dem Ersten Weltkrieg kam die schlechte Zeit. Mein Großvater musste seine Arbeiter entlassen und mein Vater musste in diesen Betrieb einsteigen. Und als es ihm dann etwas besser ging, hat er mit anderen Musikstudenten eine kleine Musikgruppe gegründet, die nannte sich die Tafelrunde. Sie wurden immer von der Tafel sozusagen bezahlt, gespeist, ohne Gage. Und dann kam der Krieg, der Zweite Weltkrieg. Und als mein Vater aus dem Krieg zurückkam, hat er einige Engagements gehabt beim österreichischen Rundfunk als Dirigent. Und dann brach das wieder ab und er musste wieder zurückgehen in das Geschäft seines Vaters. Das war für ihn die Hölle. Aber davon haben wir gelebt.
Und abends ist er dann nach dieser harten Arbeit dann dennoch als Musiker aufgetreten und er hat sie schon mit 4 Jahren mitgenommen und sie haben gemeinsam gesungen. Geht Ihre Erinnerung so weit zurück? Können Sie sich da noch dran erinnern? Was haben Sie gesungen damals?
Absolut. Also erstens einmal Wiener Lieder natürlich. Das Glück ist ein Vogel, so lieb aber treu oder nicht treu vielmehr, glaube ich, ja. Und also das war eines der Lieder, aber ich konnte ja alles. Alle Radiolieder konnte ich sofort nachsingen. Aber ich war 5, ich war nicht 4, ich war 5. Das Ganze war eben nach Kriegsende, 45 war Kriegsende. Und dann hat mein Vater tatsächlich mit seinen Musikern in bunten Abenden mitgespielt. Damals gab es noch kein Fernsehen. Am Samstag hat jedes bessere kleine Theater eine Varietébühne oder auch ein Wirtshaus mit einer Bühne einen bunten Abend gemacht. Man kam Komiker und Musiker und dann eben auch die kleine Senta in ihrem Tütü, was die Mami, also meine Mutter, mir gemacht hatte. Und dann habe ich die anderen Polka getanzt und habe gesteppt und einen Zigeunertanz, eine Mazurka. Aha. Und ich war halt sehr herzig.
Und dann haben Sie auch als Kind schon Ballettunterricht bekommen. Auch den muss man ja bezahlen. Also das kostet ja
ich
Geld.
Ich hatte ein Stipendium.
Ein Stipendium,
ja,
okay.
An der Akademie für Darstellende Kunst muss man das nicht bezahlen.
Okay.
Aber ich hatte sowieso ein Stipendium und ich hatte auch ein Stipendium am Reinhardt-Seminar. Trotzdem, wir mussten ja existieren. Das hat mich auch geprägt.
Sie haben dann auch früh schon Theater gespielt und sich bei dem renommierten Max-Reinhardt-Seminar beworben. Wie fand Ihre Mutter das alles?
Meine Mutter war ängstlich und hat mehrfach gesagt, aber schau, Senta, mach doch die Schule zu Ende und dann gehst vielleicht in eine Bank oder wirst eine Lehrerin, schau, da hast du was Sicheres.
Aber verständlich auch aus Ihrer Perspektive.
Ja, natürlich, ja. Rührend, klar. Und mein Vater, der eben seine künstlerische Karriere versäumt hatte, vielleicht auch ja, unter dem Druck des Vaters natürlich, aber auch unter dem Druck seiner eigenen Mutlosigkeit, hat das gefördert. Und ich durfte gehen, ganz ohne Diskussionen. Ich habe nur einmal gesagt, ich würde gerne die Aufnahmeprüfung versuchen. Und ich verspreche euch, wenn ich durchfalle bei der Aufnahmeprüfung ins Reinhardt-Seminar, gehe ich zurück aufs Gymnasium, weil ich bin da ausgetreten in der 6., ne? Also ist die 10., glaube ich, in Deutschland.
Aber Sie wurden aufgenommen, haben die Ausbildung begonnen und sind dann später dort 8 Grad rausgeflogen.
Ja, das war aber ganz typisch für mich oder wahrscheinlich für jedermann in diesem Alter. Also da war ich gerade so 16,5 und das Max-Reinhardt-Seminar wurde des Öfteren von amerikanischen Schauspielern, die in Wien gearbeitet haben, besucht, weil man eben Max Reinhardt auch in Amerika, in Los Angeles, noch gut im Gedächtnis hatte. Und eines Tages öffnete sich die Tür und es kam ein berühmter Regisseur rein, Anatol Litwak und Yul Brynner, ein sehr berühmter amerikanischer Schauspieler damals, und die Deborah Carr, seine englische Partnerin. Und meine Schauspiellehrerin sagte, wer will was vorsprechen? Und ich hatte einen Freund, der sagte, wir machen das. Und ich habe mich eigentlich furchtbar geniert. Aber ich bin dann mit ihm hinauf. Wir haben eine Szene aus Wozzeck von Büchner vorgesprochen. Und anschließend kam der Litwak zu mir und sagte in einem gebrochenen, aber schönen Deutsch, er hatte ja lange in den 20er Jahren in Berlin gelebt, ob ich bei ihm eine kleine Rolle übernehmen würde. Und wenn ja, Fräulein, dann melden Sie sich doch morgen bei meinem Produktionsleiter. Ja, und da bin ich am nächsten Tag mit dem Fahrrad dahin gefahren und da haben die gesagt, ach, Sie sind schon da. Ja, hier ist Ihr Kostüm, die Szene fängt gleich an. Ich bin gar nicht gefragt worden, bin in ein Kostüm gesteckt worden, ein ungarisches Bauernmädel. Und dann am nächsten Tag ging ich zurück und habe den Direktor der Schule, des Max-Reinhardt-Seminars, um die Erlaubnis gebeten, die man haben musste. Und er hat gesagt, nein, ich gebe sie Ihnen nicht. Sie sind viel zu jung, konzentrieren Sie sich auf Ihr Studium. Und ich habe noch gesagt, aber ich bekomme auch sehr viel Geld. Ich bekomme, also umgerechnet waren es etwa 400 Mark. Es war unheimlich viel Geld. Mein Vater hat so viel Geld nicht nach Hause gebracht, natürlich nicht. Und er hat gesagt, ja, das finde ich geradezu unsittlich, einem jungen Mädchen gegenüber so viel Geld auszugeben. Nein, ich gebe Ihnen die Erlaubnis nicht. Ja, und dann habe ich das halt heimlich gemacht und meine Mitschüler haben für mich gelogen. Die Sente ist krank. Na, die Sente, ihre Mutter ist krank. Nein, sie kommt eh morgen und so halt. Und es ging eine Weile und dann erschien
aber
von mir...
Aber so ein Film wird ja auch veröffentlicht. Also ich meine,
genau, dann erschien von mir ein Foto in der Zeitung und damit war es aus.
Ja. Damit war es aus. Senta Berger über ihre Kindheit. Wunderbar.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Senta Berger. An dieser Stelle erfüllen wir gerne einen kleinen Musikwunsch für Sie. Embraceable You. Welche Erinnerung haben Sie an diese Musik?
Naja, erstens einmal ist es Gershwin. Und Gershwin war für mich immer schon wichtig von dem Moment an, wo ich ihn entdeckt habe. Und ich wusste ja gar nicht, was der alles geschrieben hat. Ich glaube, ich bin zu Gershwin gekommen über einen Amerikaner in Paris mit Gene Kelly im Kino. Den habe ich mit meinem Vater gesehen, ganz vorne in einer der ersten Reihen, wo man sich flachlegen muss, um die Leinwand überhaupt zu sehen und was sich darauf abspielt. Und als der Film zu Ende war, sind mein Vater und ich, da war ich, glaube ich, 6, wieder zurückgegangen, rausgegangen, um die Ecke gegangen, zur Kasse gegangen, haben nochmal 2 Karten gekauft und sind gleich nochmal reingegangen. Also Gershwin ist sehr, sehr wichtig für mich, auch heute noch.
Wir spielen das jetzt in der Version von Manhattan Transfer und der HR Big Band.
Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you.
Hollywoodstar heiratet Medizinstudent. Diese Schlagzeile ist jetzt auch schon 54 Jahre her.
Kommt ja, muss ich nachrechnen.
Senta Berger und Michael Verhoeven sind bis heute ein glückliches Paar. Zumindest wirken sie immer sehr glücklich, wenn sie gemeinsam auftreten. Wie oft kommt es in der Filmbranche vor, dass ein Paar das ganze Leben zusammenbleibt? Man hört immer das Gegenteil.
Ja, ich höre gar nichts. Der Punkt ist vielleicht, und die auch zusammenarbeiten. Das mag dann gefährlich sein. In unserem Fall war es beglückend. Wir haben uns so gut verstanden bei der Arbeit und wir haben auch gemeinsam Filme produziert. Da haben wir uns auch gegenseitig ergänzt. Und wenn der eine mutlos war, hat der andere nochmal ihn ermuntert. Wir ergänzen uns einfach in großen Dingen sehr schön und streiten in den kleinen. Es gibt ja einen schönen Satz von dem Dichter Alfred Polger, der schreibt: In der Liebe kommt es darauf an, zwei zu bleiben, anstatt eins zu werden.
Das ist genau der Punkt, an dem ja viele Beziehungen scheitern. Gerade wenn man Arbeit und Privat vermischt, ist es nicht mehr einfach, oder?
Ich denke, es ist so. Der Michael ist ein wirklich emanzipierter Mann, immer schon gewesen. Und deshalb hat er es leicht gehabt mit einer Frau, die sich auch emanzipiert hat. Und er hat sich gefreut über meine Art von Souveränität. Ich wiederum musste mich nicht zurücknehmen oder entschuldigen für, sagen wir mal, den augenscheinlich größeren Erfolg, als ihn ein Regisseur haben kann. Mhm. Als wir uns kennengelernt haben, war der Michael ja in der ärztlichen Ausbildung. Da hat er Medizin studiert. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Ich habe ihn dann auch schon gleich im ersten Monat mal im Krankenhaus in München besucht und er kam mir entgegen im weißen Kittel und es war einfach umwerfend. Wir haben beide gelernt zu reden, miteinander zu reden, nicht nachtragend zu sein, was auf der einen Seite für den Michael, der Krebs ist, ein Zeichen, Himmelszeichen Krebs ist, schwierig ist, weil der trägt gerne etwas in sich lange herum, bevor er damit rauskommt. Und ich wiederum bin als Stier doch eher
direkter.
Ja, direkter und habe auch ein gutes Gedächtnis für Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Also gut, man wird halt erwachsen, wenn man gemeinsam erwachsen wird.
Ihr Mann war vor ein paar Jahren auch bei mir in der Sendung.
Ja, tatsächlich.
Und eins habe ich nicht vergessen, nämlich, dass er die Geschichte des ersten Kusses.
Jetzt wollen Sie die aber nicht von mir nochmal hören.
Ich möchte jetzt die Gegendarstellung haben oder die Bestätigung. Also für ihn war das damals unangenehm, Sie zu küssen.
Ja, es war furchtbar.
Es sahen Sie auch so?
Ja, entsetzlich, natürlich.
Denn es war ein Dienstkuss sozusagen, Filmkuss.
Es war ein Dienstkuss und wir wollten natürlich nichts vorwegnehmen. Wir hatten uns ja noch nicht erklärt.
Also Sie mochten sich schon?
Sehr sogar. Aber es war so
unausgesprochen.
Unausgesprochen, so eine flirrende, kribbelige Atmosphäre zwischen uns. Und so ein Umherschleichen, um den anderen herumschleichen, mit Blicken auch zuwerfen, lauernd. Was wird er tun? Was wird er sagen? Wird er meine Hand vielleicht mal nehmen? Wir waren zusammen im Kino und dann haben wir uns ja so furchtbar gestritten über diesen Film 8,5 von Fellini, dass er am Kudamm aus den geöffneten Volkswagen-Fenster gehechtet ist.
Das hat er damals auch erzählt. Dieser Streit ist in Erinnerung geblieben.
Unten bei der Meiniger Straße, ja.
Okay.
Naja, und dann kam halt tatsächlich diese Szene und wir haben versucht, das hinauszuzögern, aber es musste ja dann sein. Er hat dann noch in seiner jugendlichen Frechheit und Zorn den Bankier rausgeschmissen und ja, und dann haben wir uns geküsst und ja.
Und das war für Sie genauso schrecklich wie für ihn?
Es war furchtbar. Es war ganz, ganz entsetzlich. Hat mich furchtbar geniert und wir haben auch beide die Lippen so fest zusammengepresst, dass da ja nichts passiert, nichts vorweggenommen wird von einer Intimität.
Kann man diese Szene noch gucken? Wie hieß der Film? Wissen Sie das noch?
Jack und Jenny.
Jack und Jenny.
Ja, kann man gucken.
Kann
ja.
man gucken.
Ja.
Der Polterabend dann später, viel später, der war tatsächlich in einem Bierzelt auf dem Oktoberfest.
Ja.
Im Dirndl?
Im Dirndl, ja. Mhm. Wir hatten eine lange Tafel oben auf der Galerie beim Schottenhammelzelt. Und mein Vater, der ja sehr, sehr empfindlich war, besonders als Musiker sehr empfindlich, war auch aus Wien gekommen. Er musste sich sogar einen Pass ausstellen lassen, weil er hatte zuvor Wien noch nie verlassen.
Senta Berger in HR1. Der HR1 Talk und nun wollen wir zwei Freundinnen ins Gespräch bringen, über weite Strecken Brieffreundinnen, weil beide viel beschäftigt sind, aber die Freundschaft hält seit Jahrzehnten. Damit dürfte Ihnen vielleicht schon klar sein, wer am Telefon ist, oder? Guten Tag, Frau Überraschungsgast.
Guten Tag, Herr Redakteur.
Ist das die Elke?
Guten Tag, meine süße Senta.
Ach, Elke, mal, du bist hier ja süß. Ja, das ist ja eine Überraschung. Aber ich liebe doch gar keine Überraschungen. Das hättest du mir doch vorher sagen können.
Elke Heidenreich am Telefon. Vielen Dank, Frau Heidenreich. Fangen wir mal vorne an. Wie hat das angefangen mit Ihrer Freundschaft?
Wenn ich das noch so wüsste. Wir waren Mitte 20 beide und ich glaube, das war, Senta, dass der Michael einen Film gedreht hat in Baden-Baden, ne?
Ja.
Wo ich wohnte.
Und zwar, das hat Bernd geschrieben oder auch Bernd und du geschrieben, das Drehbuch.
Genau.
Das hieß Der Rest des Lebens mit Heidemarie Hatteyer und René Deltgen.
Genau. Und den hatten Bernd und ich, mein früherer Mann Bernd Schröder und ich, zusammen geschrieben und dann kam der Michael und drehte den und der brachte dich mit und wir beide haben uns sofort gemocht. Das ging ganz schnell. Das
ja,
war
wir waren
eine Sache von 5 Minuten.
Also erstens mal waren wir sehr jung, sehr wild, sehr ausgelassen, haben uns alles getraut, haben den ganzen Sender SWR durcheinander gebracht.
Aufgemischt,
indem wir zum Beispiel auch an einem Nacktbadestrand beide geschwommen sind wie die jungen Göttinnen. Und ach nein, es war einfach, Elke und ich, wir verstehen uns gut. Wir sehen uns zu selten, das ist klar. Und man kann auch sich mit der Elke, das wirst du ja mir zugeben, nicht immer gut verstehen. Das macht aber die Sache interessant.
Aber mit dir war ich doch nie eklig, Senta.
Nein,
ich war
nie.
Doch nicht eklig mit dir.
Nein, ganz im Gegenteil. Nein, du hast mich ans Herz gedrückt.
Und das hat einfach gehalten aus Sympathie. Ich gucke, was sie macht, sie guckt, was ich mache. Und wir haben nie aufgehört, Briefe zu schreiben, Päckchen zum Geburtstag zu schicken. Ich habe so viele schöne Sachen von dir. Sie ist eine so großzügige Freundin, die Senta. Die schenkt mir immer wunderbare Ketten aus Wien, Granatketten und so altmodische
Sachen. Mir imponiert einfach, wie klug die Elke ist.
Ach komm,
ja, doch. Ich finde es ganz wunderbar. Ich versäume fast keinen Literaturclub mit dir und wie du argumentierst und auch unerschütterlich bist und auch gar nicht angepasst. Du kannst dich überhaupt nicht anpassen.
Ich kann mich nicht anpassen. Du warst mir oft zu lieb.
Ja, ich weiß. Ich komme halt aus Wien, schau.
Und sie schreiben sich tatsächlich bis heute so richtig Briefe mit der Hand und Tinte und so? Oder inzwischen? Vielleicht inzwischen doch mit Laptop und E-Mail?
Nein. Tinte und Hand.
Ich kenne ja ihre Handschrift. Wenn ein Brief kommt, weiß ich ja sofort, das ist ihre Handschrift.
Und Senta hat so eine schöne, steile Schrift, die lese ich so gerne. Und wir schreiben beide mit Füller und natürlich mit der Hand, klar.
Glauben Sie, man schreibt mit der Hand anders, als wenn man jetzt doch mal sich an den Computer setzt und eine E-Mail schickt?
Das würde viel schneller gehen, ja? Ich glaube schon.
Ja. Unbedingt. Wir haben auch beide, ich kenne ja Sentas Schreibtisch und sie kennt meinen, wir haben beide so einen Schreibtisch, an dem gar kein Computer steht. Das ist das Arbeitszimmer, wo der steht. Aber wo wir Briefe machen, die wir mit der Hand schreiben, da steht auch eine schöne Jugendstillampe, da sind Bildchen und kleine Sächelchen, an die man sich erinnern will und getrocknete Rosen.
Also wir erwecken den richtigen Eindruck, Elke, nämlich, dass wir alte Mädchen sind.
Alte Tanten, ja genau, wir sind alte Mädchen. Ja. Du, aber wir waren schon so, als wir jung waren, weißt du noch? Als wir 30 waren, haben wir uns auch schon Briefe geschrieben.
Ja, das natürlich, natürlich. Und du und ich, wir bekommen immer rote Backen, wenn wir aufgeregt sind. Das geht
das
eigentlich
stimmt.
Ganz schnell. Und das hat uns immer so geärgert.
Ja,
wir wollten eigentlich so schick bleich wie andere Frauen in der Bar, an der Theke lehnen. Nein, kaum quatschen wir zusammen, kriegen wir rote Bäckchen, rote Ohren, können gar nicht mehr aufhören zu reden.
Und du hast ein Leben lang versucht, meine Haare schön zu machen. Du warst die Erste, die mir so einen Lockenstab geschenkt hat.
Aber das könnte ich heute noch.
Ich kann bis heute nicht damit umgehen. Ich kann nicht föhnen.
Weil du zu ungeduldig bist.
Ja, aber du bist immer schön und ich nie.
Ja, nein, aber du willst gar nicht so sein. Du willst nicht so sein wie andere. So ist es doch, Narzisste.
So, ja, das haben wir jetzt geklärt.
Das sind also die Briefe. Aber wenn es jetzt dem einen mal nicht gut geht oder der anderen, da muss man sich doch auch persönlich sehen, oder?
Das wäre schön, aber das haben wir irgendwie versäumt im Laufe der langen Zeit, in der die Senta einen Film am anderen gedreht hat, 2 Söhne großgezogen, ihre Mutter begraben und ich eine Scheidung hinter mich gebracht habe, eine Trennung, eine lange Beziehung, die dann auch auseinanderging. Es war alles so kompliziert und schwierig. Wir haben uns das alles immer erzählt, aber wir haben uns in der Zeit nicht oft gesehen, leider. Ich bedauere das sehr.
Ja, das ist wahr. Aber Köln ist halt auch nicht um die Ecke rum bei mir. Und ich habe in Köln viele Filme gemacht. Aber wenn der Film dann zu Ende war, bin ich sofort nach Hause. Oder am Wochenende, Freitagabend, mich in Zug gesetzt und bin nach München gefahren.
Und du wirst um 6 Uhr morgens abgeholt, musst in die Maske, musst dann, wenn du fertig bist, nachmittags deinen Text lernen. Das geht einfach nicht so leicht in diesem Beruf.
Es geht nicht so leicht. Aber wir haben beide ein unwägbares, schönes Leben.
Das ist wahr.
Ja. Und sie haben sich offenbar immer noch sehr viel zu erzählen.
Und wir haben uns ganz einfach gesagt sehr lieb.
Ich habe dich auch lieb, du dumme Pute.
Jetzt ziehe ich mal den Stecker. Elke Heidenreich, herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
Ich danke dir nochmal. Ja. Ich melde mich bei dir. Hab noch einen schönen Nachmittag.
Ich freue mich, wenn wir uns im März sehen.
Ja.
Bis dann.
Mein Schatz,
liebe
Wohl.
Ciao. Schöne Sendung.
Danke.
Tschüss, Elke Heidenreich.
Danke. Tschüss.
Vielen Dank.
Ciao.
Elke Heidenreich.
Muss mich erst erholen.
Erholen Sie sich. Jetzt kommt Musik, dann kommt die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter mit Senta Berger.
Na sowas.
HR1 Talk.
Eigentlich müssten wir jetzt in einem guten Kaffeehaus sitzen, denn als gebürtige Wienerin ist ein richtig guter Kaffee natürlich eigentlich unverzichtbar. Senta Berger ist unser Gast. Vermissen Sie die Wiener Kaffeekultur in Deutschland?
Unbedingt. Also das ist das Einzige, worüber ich einfach nicht hinwegkomme. Ich kann das nicht verstehen. Ein Kaffeehaus ist ein so wunderbarer Ort. Wieso ist es nicht möglich, dass wir das etablieren? Immer wieder frage ich, gibt es denn hier keine Kaffeehäuser? Dann höre ich, doch, du kannst doch dahin gehen und dahin gehen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber das ist kein Kaffeehaus. Da kann man sich hinsetzen, einen Kaffee bestellen, eventuell eine oder zwei Tageszeitungen lesen, aber es ist kein wirklicher
Was
Ort.
Was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist, dass man in einem Kaffeehaus sich zum ersten Rendezvous trifft, dass man dort eine Scheidung besprechen kann mit dem Anwalt, dass man eine inländische Tageszeitung, eine ausländische Tageszeitung liest, dass man bei einem Glas Wasser, das mit dem Kaffee gereicht wird, ungefähr 4 Stunden auf einem Plüschsofa sitzt, andere Leute beobachten kann. Alle meine Verabredungen, die ich in Wien habe, verlege ich in meinen Stammcafé. Und überhaupt braucht man auch einen Stammcafé natürlich, weil man bekommt dann auch die Stammecke, in der man sitzen will. Und man ist da zu Hause.
Wenn Sie in Wien jemanden fragen, in welches Kaffeehaus er geht, dann wissen Sie was über seine Person? Was?
So sagt man so. Also mein Kaffeehaus ist das Café Bräuner in der Stallburggasse, Stallhofgasse, glaube ich, heißt es. Und das ist im Grunde das Kaffeehaus für die Autoren und Dichter. Und dann gibt's halt das Schauspieler-Kaffeehaus, das ist das Café Bröckel in der Josefstadt. Und dann gibt es das am Burgring, da gehen die Politiker hin in der Nähe von Parlament. Und da weiß man schon, also ich gehe in das Kaffeehaus, da treffe ich dann den, wenn ich den treffen will. Oder nein, komm, wir gehen ganz woanders, wir gehen am Schwarzenbergplatz. Da kann man dann auch noch tarockieren oder Karten spielen. Da gibt es einen Klavierspieler, der kommt dann zu dir und sagt, was möchten Sie hören? Ich küsse Ihre Hand, Madame. Ist doch wunderbar.
Der HR1-Fragebogen sagt auch ein bisschen was über eine Person aus. Und den füllen wir gleich zusammen aus. Ich weiß nicht mehr genau, wie Michael Verhoeven damals unseren kleinen Fragebogen ausgefüllt hat. Wir werden sie auch nicht vergleichen, um die Übereinstimmung zu suchen. Keine Sorge. Der HR1-Fragebogen, heute ausgefüllt von Senta Berger. Mein schönstes Privileg als Star ist...
Mein schönstes Privileg ist, dass ich im Alltag vollkommen unbekanntes Leben einer Unbekannten führen kann.
Können Sie trotzdem bis
ja.
heute?
Ja, oh ja, natürlich. Klar, Ich gehe im Pyjama zum Bäcker. Morgens am Sonntag.
Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ja, das kommt drauf an. Also entweder ein halbes Pfund ist ein Viertelkilo. Das geht so von 1,99 bis 2,14. Es gibt es natürlich auch billiger. Es kommt drauf an,
Wissen
bei
Sie
welchem
alles?
Anbieter man ist. Ja.
Von meinen Kindern habe ich gelernt.
Von meinen Kindern habe ich gelernt, zu vergeben, zu verzeihen und immer wieder anzufangen.
Mein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist, glaube ich, Tafelspitz mit Meerrettich, frisch gerieben, mit Petersilkartoffeln und Apfelkompott.
Meine schönste Reise war?
Meine schönste Reise, mein Gott. Ich bin kein Mensch, der immer etwas sehr, sehr Schönstes haben will. Alle meine Reisen waren wunderbar. Ich überlege gerade, vielleicht meine schönste Reise war mit Michael nach Mexiko.
Glück bedeutet für mich?
Glück bedeutet, seinen Anlagen gemäß gebraucht zu werden.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass man demokratisch mit dem Nächsten umgeht.
Bereut habe ich.
Sehr vieles in meinem Leben, was ich nicht ungeschehen machen kann.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
Oh, kann das auch jemand sein, der gar nicht mehr am Leben ist?
Klar, den Wunsch kann man ja haben.
Wirklich? Ach, ich würde gerne mit Bert Brecht einen Abend zusammen sein.
Was würden Sie ihn fragen?
Ja, erstens würde ich ihn fragen, wie geht es, dass er seinen Augsburger Dialekt beibehalten hat durch alle Emigrantenjahre hindurch? Und wie geht es, wenn er wüsste, dass wir sein Arbeitsjournal quasi als Bibel gelesen haben und auch immer wieder darin blättern, weil es einfach so klug ist und so wunderbar geschrieben? Und warum musste er seine Frau vielfach und immer wieder betrügen?
Der Glaube.
Es ist mir nicht gegeben zu glauben.
Peinlich war mir zuletzt.
Peinlich war mir zuletzt, mir ständig irgendwas peinlich. Meistens hat es zu tun mit meinem schlechten Namensgedächtnis, dass ich schon gar nicht mehr wage, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hallo, ja, also und wenn ich mich dann schon mal traue und sage, ja, hallo Helmut, dann heißt er Herbert. Also es ist schon schwierig, ja.
Treue?
Ja, Treue fällt mir oder fällt Menschen leicht, die auch sehr viel Fantasie haben. Weil auch in den schlechten Zeiten, die man sicherlich mit jemandem verbringen muss im Leben, darf man die guten nicht vergessen. Und je lebendiger die in dir bleiben, desto leichter fällt es dir, in den schwierigen Zeiten nicht untreu zu werden. Also nicht unbedingt jetzt die Untreue im Sinne von Betrug mit einem anderen Menschen, sondern auch untreu einfach seiner eigenen Haltung und dem Leben gegenüber.
Ich hasse es, wenn...
Ja, ich hasse es, wenn in der Politik Verkürzungen vorgenommen werden, die dann als Parolen ausgegeben werden und von den Menschen gar nicht anders als missverstanden zu werden.
Hans Moser.
Hans Moser ist ein Gott. Von Hans Moser lerne ich heute noch. Er hat aus irgendwelchen Gründen die schlechtesten Filme in den 50er, 60er Jahren gemacht. Ich nehme an, er war recht wohlhabend, aber er wollte vielleicht noch ein bisschen wohlhabender sein. Aber sogar in den schlechtesten Filmen lohnt es sich, ihm zuzuhören und zuzusehen, wie er Dinge aus der Hand schüttelt, seine Körperbewegungen, seine Körperhaltung, wie er Sätze zerlegt, als würde er sie gerade gedacht haben, als wären sie nicht geschrieben. Ist ein ganz toller Schauspiellehrer.
Aber ich frage natürlich, weil ich auf eine Anekdote scharf bin. Hans Moser und die Autogrammstunde.
Ach so, ja. Ja, in diesem Film, über den wir schon gesprochen haben, die Lindenwirtin vom Donaustrand, also ja, spielte er eine der Hauptrollen und er hat mich beschützt. Ich war nun bei weitem die Jüngste in diesem Team und eigentlich waren alle beschützend, aber der Hans Moser ganz besonders. Er sagte auch immer zu mir, die Kleine, komm her, du Kleine. Naja, und dann war die Premiere von unserem Film und der Hans Moser stand dann da vorne bei der Leinwand und war umringt von einem Pulk von Menschen, die sein Autogramm haben wollten. Und ich habe das so aus einer Ecke beobachtet. Und der Hans Moser sagte dann, nachdem er schon gar nicht mehr schreiben konnte, jetzt hört's einmal auf mit mir da, ist ein Kleiner, aus der wird einmal was, geht's hin, holt sich ein Autogramm. Und ich wurde natürlich ganz, ganz rot. Und tatsächlich wollten dann, also habe ich meine ersten Autogramme da geschrieben. Da habe ich noch gedacht, das hat irgendwas mit dem Beruf zu tun, aber hat's ja eigentlich nicht.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Senta Berger. Herzlichen Dank.
Danke.
Senta Berger war schon immer eine politisch engagierte Frau. Das haben wir ja auch gerade schon im Fragebogen wieder gehört. In den frauenbewegten Zeiten der 70er Jahre war sie ja auch mit auf dem umstrittenen Titelbild des Stern. Damals diese große Schlagzeile, wir haben abgetrieben, sie war mit dabei. Warum war Ihnen das damals wichtig?
Das muss man aus der Situation heraus verstehen. Diese Kampagne wendete sich gegen die Diffamierung der Frauen, und zwar aller Frauen. Die Kampagne wurde angestoßen, wie so manches, aus Frankreich. Und wir haben gesagt, wenn wir uns daran beteiligen, dann wollen wir provozieren. Wir wollen nicht unsere persönlichen Biografien ausbreiten, weil es eben nicht nur uns betrifft und betreffen soll, sondern die Situation selbst. Und die Situation war damals so, dass durch die Illegalität eine Zweiklassengesellschaft oder sogar eine Dreiklassengesellschaft entstanden ist, was Abtreibungen betrifft. Also wohlhabende Mädchen oder Mädchen mit wohlhabenden Eltern oder erwachsene, wohlhabende Frauen sind in die Nachbarländer gefahren, wenn sie ein Kind nicht behalten wollten. Und bei den anderen sind die schrecklichsten, unter demütigendsten Umständen Operationen vorgenommen worden, die manche Frauen als unfruchtbar zurückgelassen haben. Es gab, obwohl es illegal war, eine ganze Riege von Ärzten, die sehr viel daran verdient haben, Abtreibungen vorzunehmen. Und wir wollten das in die Öffentlichkeit bringen und in die Legalität.
Was ich interessant finde, als hier die Frauenbewegung richtig hochkam und Sie sich auch dann da engagiert haben, da hatten Sie ja mit Ihrer Hollywood-Karriere bereits abgeschlossen. Das heißt, Sie waren ja schon viel weiter. Sie waren als junge, sehr schöne Frau in einem sehr sexualisierten Umfeld gewesen und mussten sich in Hollywood durchsetzen damals. Wie oft sind Sie damals schon in Situationen gekommen, die viel später, Jahrzehnte später erst in der MeToo-Kampagne kritisiert wurden?
Ich war, und das habe ich offensichtlich auch ausgestrahlt, immer, auch schon vor der Begegnung mit meinem Mann, in sogenannten festen Händen. Ich kann mich erinnern, wie ich nach Italien gekommen bin und einer meiner ersten Filme war mit einem ausgesprochenen Frauenliebhaber, auch Frauenliebling, aber hauptsächlich Frauenliebhaber, mit Nino Manfredi. Ich konnte eigentlich schon ganz gut Italienisch und da habe ich gehört, wie er zu dem Regisseur über mich gesagt hat, con quella non si scherza, mit der kann man nichts anfangen.
Weg, ja.
Und auch in Amerika hatte ich das Glück, ich war so jung, dass ich diese Stärke ausgestrahlt habe. Ich hatte einige Begegnungen, die sehr, sehr unangenehm waren. Ich habe ein Buch geschrieben, ich glaube vor 10 Jahren etwa war das, und da beschreibe ich eine dieser Überfälle eines amerikanischen Produzenten. Das hat mich auch sehr gedemütigt und das habe ich ihm auch nicht verziehen, bis heute nicht. Aber ich habe auch daraus gelernt, nie wieder in ein Hotelzimmer alleine. Dadurch, dass ich immer so beschützt war in Amerika, ist mir eigentlich mit kleinen, sagen wir mal, ausufernden Flirts, ist mir nie etwas Ernsthaftes passiert. Das geht auch gar
aber
nicht
mehr. Aber Sie konnten genau die Grenze ziehen. Flirten bis hierhin, okay, und
ja,
ab jetzt nicht.
Ja.
Und dieses jetzt nicht, das konnten Sie auch immer ganz klar machen.
Ja, ich habe nicht gesagt me too, ich habe gesagt not me. Und ich hoffe auch, dass diese Kampagne letztendlich in not me mündet. Weil wenn ich heute lese, dass vor 30 Jahren der Placido Domingo einer jungen Praktikantin die Hand auf ihren Oberschenkel gelegt hat, dann könnte ich mir denken, dass diese junge Praktikantin, die jetzt damit in die Öffentlichkeit geht, sich mehr über sich selber ärgert. Dass sie nicht imstande war zu sagen, Hand weg, Hände weg. Ja, und ich glaube, da mischt sich sehr viel bei MeToo rein. Und das macht ja auch gar nichts. Frauen können ja das überdenken, ja. Und man kann auch nicht ein Selbstbewusstsein erwarten, wie die Catherine Deneuve zum Beispiel gesagt hat, ach, das ist doch herrlich und man kann sich doch auch überflirten und wir wollen doch nicht einen neuen Puritismus. Aber die fährt nicht jeden Tag mit dem Bus und mit der U-Bahn in einer Großstadt zur Arbeit und wieder zurück. Das ist sehr unangenehm für viele junge Mädchen. Für mich war es das auch. Mein Schulweg war sehr lange und sehr unangenehm. Ich habe sogar die Schule gewechselt dann.
Welche Bedeutung hat für Sie das Urteil gegen den Produzenten Harvey Weinstein?
Naja, das ist so eine Sache, ne? Also zwei junge Frauen, die sich sehr abhängig gefühlt haben und ein Mann, der es besser hätte wissen müssen und diese Abhängigkeit ausgenutzt hat. Das wäre ja noch vor 2, 3 Jahren überhaupt gar nicht zur Anzeige gekommen. Da hat sich eben doch sehr viel an Gesellschaft verändert, Gott sei Dank, muss man sagen. Ich kenne ja den Weinstein. Wir haben ja einen Film für Miramax gemacht. Und er war immer schon ein sehr merkwürdiger Mann, übrigens mit einer entzückenden Frau und 2 kleinen Kindern, so haben wir ihn kennengelernt in den 90er Jahren. Aber er hat eine unglaubliche Brutalität ausgestrahlt. Also jetzt nicht nur Frauen gegenüber, sondern Partnern gegenüber. Im Filmgeschäft einfach ein wirklich brutaler Hund, das wusste man schon. Ne?
Ist es ein wichtiges Urteil?
Ja, für Männer. Nicht nur für die Frauen, für Männer.
Santa Berger in High 1.
HR1 Talk.
Mit Uwe Berndt und Senta Berger, die ja auch als Chansonsängerin erfolgreich war. Wie haben Sie eigentlich so unglaublich viele Baustellen unter einen Hut gekriegt? Hat Ihr Tag 40 Stunden oder wie haben Sie das alles immer geschafft? Singen, Theater, Film, Produzentin.
Familie.
Familie.
Das
ja,
ist
die
das
hätte
Wichtigste.
Ich fast vergessen. Ja.
Ja, weil das ist das Wichtigste. Und dass ich das so schön, nicht immer natürlich, geschafft habe, habe ich meiner Mutter zu verdanken. Meine Mutter war eine lebensfrohe, patente Frau, die mich lange auf meine Reisen mit den Kindern begleitet hat. Dann kamen die Kinder zur Schule, dann war sie eben zu Hause. Und wenn ich dann 3 Wochen nicht da war, wusste ich, meine Kinder bekommen einen sauberen Pyjama, einen Kakao, was vorgelesen, Schultaschen gepackt. Da konnte ich ganz beruhigt sein. Und so kann man sich dann auch konzentrieren wieder auf andere Sachen. Ich kann mich erinnern, dass ganz am Anfang, als ich mein erstes Kind bekommen habe, Simon, so in Gedanken war und bin durch einen Wald gegangen. Und es kam mir ein Schauspieler entgegen, der Direktor eines Theaters. Und er sagte, na, was denkst du denn nach? Sag ich, ach, ich bin gerade Mutter geworden und jetzt habe ich ein Angebot aus Italien und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich glaube, dass ich nie wieder einen Beruf ausüben werde, weil ich kann mich nicht trennen von meinem Kind. Und er hat gesagt, er wird sich von dir trennen. Er wird dich mal entlassen als Mutter. Denk mal daran. Ich habe dann diesen Film nicht gemacht, weil ich mich tatsächlich nicht trennen konnte von meinem Kind. Aber meine Söhne waren immer sehr stolz darauf, dass ich gearbeitet habe. Ich habe auch immer wieder ganz offen gefragt, schau mal, ich könnte jetzt Kir Royal machen, dann können wir aber nicht im August gemeinsam auf Urlaub fahren. Nein, mach es doch, nein,
ist
doch gut.
Die Kinder haben das gesagt?
Okay. Ja, natürlich.
Okay.
Ja.
Jetzt wollen wir Sie singen hören, ein Lied, das Ihre Freundin Elke Heidenreich geschrieben hat. Einverstanden?
Ach, das freut mich.
Aus dem Jahr 1989, Ich möchte so gern.
Ach, ich freue mich, danke.
Ich möchte endlich an mich selber denken. Vielleicht Geschichten und Gedichte schreiben. Ich will mir Zeit für meine Träume schenken. Leichtsinnig sein und keck und Unsinn treiben. Ich möchte so und gern.
Senta Berger ist nicht nur vor der Kamera erfolgreich. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie auch vor vielen Jahren schon die Firma Sentana gegründet. Filmproduzent ist ja nochmal was völlig anderes als Schauspielerin. Man muss mit Geld jonglieren, man muss mit Banken verhandeln, Filmförderung beantragen, Verleiher finden. Warum haben Sie sich das auch noch angetan eigentlich?
Ja, das stammt noch aus einer Zeit in den frühen 60er Jahren, wo in Deutschland Filme gemacht worden sind, die im Grunde meinen Beruf und den Beruf auch meines Mannes, den Beruf eines Regisseurs, eines Produzenten, desavouiert haben. Da wurde das Kino kaputt gemacht.
Weil nur heile Welt.
Naja, es gab die heile Welt, aber es gab auch schon die Schulmädchenreporte, die Hausfrauenreporte. Mhm. Es gab die Heimatfilme nach wie vor, die von einer Verlogenheit waren, die, das kann man sich heute gar nicht mehr alles vorstellen. Und wir wollten Filme machen, die wir uns auch selber im Kino anschauen. Das war dann kurz nach dem Oberhausener Manifest. Da haben sich sehr viele junge Regisseure zusammengefunden. Michael pendelte immer zwischen der Medizin und dem künstlerischen Beruf. Der arbeitete damals als dritter Oberarzt oder vierter Oberarzt, vierter Dienst, sagte man damals, im Krankenhaus in der Krebsstation. Und trotzdem haben wir gesagt, wir wollen schauen, dass wir uns profilieren. Und zwar mit Sachen, die uns gefallen. Und da haben wir eine kleine Firma gegründet. Da waren wir noch gar nicht verheiratet, haben wir diese Firma gegründet. Er hat es freundlicherweise mit meinem Namen sozusagen bestückt.
Sentana.
Ja. Und dann haben wir uns entschlossen, eben den ersten Film zu machen. Das haben wir mit unseren privaten Geldern finanziert.
Und das ist eben riskant. Also kein Filmproduzent kann der Bank garantieren, dass der Film ein Erfolg wird.
Nein, also wir waren innerhalb von wenigen Monaten von, was weiß ich, 250.000 Mark auf 5.000 Mark. Und das war schon interessant für mich. Ne? Aber nun ist es ja so, ich bin sehr dickschädelig, was das angeht. Und da aufgeben oder da den Kopf einziehen, das liegt mir gar nicht. Und das haben wir dann eben auch geschafft mit unseren anderen Filmen. Und bis zuletzt hatten wir Glück. Mit Willkommen bei den Hartmanns ist uns ja noch einmal als Co-Produzent wirklich etwas gelungen, auf das ich sehr stolz bin.
Und ein Film, der Ihnen besonders wichtig ist, Die Weiße Rose, auch von Ihnen mitproduziert. Ja. Wie lange mussten Sie dafür kämpfen? War das schwierig?
Also das war sehr schwierig, weil die Familien der damals hingerichteten jungen Menschen konnten sich nicht vorstellen, dass Schauspieler diese Schicksale nachstellen. Das war das eine. Das andere war, dass innerhalb dieser überlebenden Familien es einen tiefen Riss gab. Es gab einen politischen Riss. Es gab auf der Scholl-Seite Sozialdemokraten und Liberale und auf der anderen Seite katholische Anhänger von Franz Josef Strauß zum Beispiel. Das war natürlich unvereinbar. Die haben nicht miteinander gesprochen. Das war sehr, sehr schwer. Jahrelang haben wir versucht, an sie ranzukommen, weil nur etwas daher fantasieren, das geht nicht. Man musste schon wirklich ganz genau Bescheid wissen. Und dann haben wir die Schwester von Willi Graf kennengelernt und die Anneliese war Lehrerin. Und hat uns auf wunderbare Art und Weise die Türen zu den Familien geöffnet, die sich aber nun auch selber geöffnet haben. Es war so viel Zeit vergangen, dass sie darüber sprechen konnten. Ja, und dann hat der Michael mit Mario Krebs, seinem Regieassistenten, das erste Buch geschrieben. Und dann ist die Weiße Rose mitten durch unser Leben gegangen, 3 Jahre lang. Die Firma war bei uns im Haus. Wir hatten am Mittagstisch manches Mal 12 Leute sitzen, die diskutiert haben, geredet haben, Schauspieler, Kostümbildner. Eigentlich, bis ich dann nicht mehr konnte und gesagt habe, jetzt musst du dir aber Büroräume anmieten, weil ich bin hier auch zu Hause.
Ich finde, das ist ein toller Film und auch ein wichtiger Film.
Ja, unbedingt.
Ist das etwas, wo Sie sagen würden, ja, darauf bin ich stolz?
Ja.
Also wie lange haben Sie daran insgesamt gearbeitet?
Naja, vom Anfang an, von der Idee bis zu dem Erfolg, sagen wir mal, 7 Jahre.
Ja. Senta Berger über ihre Arbeit als Produzentin. Unter Verdacht, am Samstag läuft im ZDF die letzte Folge mit Senta Berger als Kriminalrätin Prohacek. Die geht nun in Pension, weil Senta Berger es so will. Zum Abschied schenkt ihr Kollege im Film einen Kochkurs, damit sie mal unter Leute kommen. Frau Prohacek fand das alles andere als gut. Sie war beleidigt. Was hat man Ihnen zum Abschied geschenkt nach der letzten Szene?
Nein, wir haben zusammen dieses Glas Champagner getrunken. Ich habe auch nicht erwartet, dass ich da Geschenke bekomme. Nein, eher habe ich welche gemacht. Aber Ja, ein Kochkurs würde mir gut anstehen, obwohl ich selber ein Kochbuch geschrieben habe. Ich habe nach dem Tod meiner Mutter handgeschriebene Rezepte von ihr und von meinem Vater gefunden. Und die habe ich dann zusammengebunden und ein Verlag in Wien, Brandstätter, hat daraus ein sehr schönes, sehr persönliches Kochbuch gemacht.
Sind Sie eine gute Köchin?
Ja, aber mit dem Finger auf der Zeile. Also ich kann gut kochen für 4 Leute. Wenn 6 sind, werde ich schon nervös.
Und weil Sie die Angaben hochrechnen müssen. Ein Drittel mehr, das ist jetzt nicht viel mehr.
Ja. Und also. Was mache ich jetzt zuerst? Die Kunst ist ja, schau, es ist so wie bei der Schauspielerei. Man muss mutig sein und Fantasie haben und letztendlich auch Geduld. Und das ist beim Kochen ganz genauso. Und manches Mal geht es eben alles schief, trotz den Bemühungen. Kommt dabei kein guter Film raus oder kein gutes Gulasch.
Frau Prohacek hat die Pensionsgrenze erreicht. Sehen Sie für sich sowas wie eine Pensionsgrenze oder möchten Sie so lange weiterdrehen, wie es irgend geht?
Nein, nicht wie es irgend geht. Aber solange es mir Spaß macht und solange ich Geschichten miterzählen kann, die ich wichtig finde oder die mich unterhalten, das ist ja auch wichtig, dass man unterhalten wird. Da steckt ja auch so viel drin in dem Wort unterhalten. Und ich denke, ich bin jetzt in einem Alter, wo nicht mehr so sehr viele Rollen geschrieben werden können, weil wenn eine Frau 50 ist oder Mitte 50, dann fallen den Autoren immer noch ganz merkwürdige Dinge ein oder tolle Dinge. Sie macht eine Boutique auf, sie lässt sich scheiden, sie erlangt ein neues Selbstbewusstsein, sie hat einen jüngeren Liebhaber, alles Mögliche. Ja? Aber natürlich bin ich ja schon Mitte 70, wie Sie wissen, und da ist die Lebenssituation eine ganz andere und die muss man dann auch ganz anders bebildern.
Aber Sie hatten doch nie Probleme, Drehbücher zu finden, oder?
Nein, weil Unter Verdacht hat mir auch gleichzeitig eine Möglichkeit gegeben, zu zeigen, wie breit mein Spektrum ist. Und es ist ja nun wirklich sehr vielfältig, weil die Schnelle Gerdi und die Eva Prohacek, die haben nun so gar nichts miteinander zu tun. Und da gibt es noch sehr viele andere. Willkommen bei den Hartmanns und Satte Farben vor Schwarz, das sind zwei durchaus auseinanderstrebende Möglichkeiten. Und das ist schön, dass ich das konnte, dass man mich nie festgelegt hat und dass ich mich auch nicht habe festlegen lassen.
Dann verabschieden wir uns also von Frau Prohacek am Samstag im ZDF. Aber was können wir von Ihnen denn noch sehen als nächstes? Auf was können wir uns freuen?
Ach, also ich habe dann anschließend noch einen Film gemacht, der den Arbeitstitel trägt Mona und Tommy mit einem jungen Schauspieler, den ich sehr schätze, Jonathan Berlin. Die Geschichte von zwei aus dem Tritt geratenen Menschen, die sich in einem Wohnhaus begegnen und die versuchen gegenseitig wieder zurück ins Leben zu finden. Sehr schön, finde ich.
Kommt der ins Kino oder ins Fernsehen?
Nein, der kommt ins Fernsehen.
Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, im HR1 Talk aufzutreten.
Danke, dass man so viel Zeit hat.
Ja. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig zitiert.
Ach du liebe Güte, da bin ich ja nun gar nicht vorbereitet. Da muss ich nachdenken. Lieber Gott, ich liege im Bett, ich wiege 25 Pfund. Die Kindergebetchen von Ringelnatz, kennen Sie die? Mhm. Ich stelle mir den Himmel vor, wie hinterm Brandenburger Tor die Lindenbäume. Nimm meine Bitten freundlich hin, weil ich schon sehr erwachsen bin.
Und das aus der Pistole geschossen. Vielen Dank. Damit gehen wir in den Sonntag. Ja. Wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es uns natürlich auch in der ARD Audiothek als Podcast. Mein Name ist Uwe Bernd. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
Danke.
HR1. Genau meins.